Ja, ich freue mich heute sehr, bei unserem Podcast Herrn Professor Balle begrüßen zu dürfen, Verleger. Eine lange Tradition, glaube ich, über 175 Jahre gibt es den Verlag schon.
Unser heutiger Gast bei Frag nach mit Klaus Holleczek, Professor Martin Balle, Verleger mit klarer Haltung in einer Medienwelt im Umbruch. Seit 2002 ist er persönlich haftender Gesellschafter der Mediengruppe Attenkofer in Straubing und hat sie zu einem Multimedia-Haus ausgebaut. Tageszeitungen online, TV und Radiosender. Vom Straubinger Tagblatt bis zur Münchner Abendzeitung. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft des Journalismus, die Macht von TikTok und Instagram und darüber, was christlich-soziale Werte in Politik und Medien heute noch bedeuten. Blättern wir rein ins Gespräch mit Klaus Holleczek und Martin Balle.
Herr Professor Balle, erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihren Verlag, über Ihre Intention.
Ja, wir sind im Prinzip ein klassischer Heimatzeitungsverlag, der versucht, für die Menschen in unserer Heimat letztlich den Heimatraum mit zu konstruieren. Wir wissen, ein Heimatraum, wo es keine Zeitung mehr gibt, der ist nicht nur nicht mehr demokratisch wie in Amerika, sondern da verlieren sich die Menschen auch. Und das ist auch unsere große Chance übrigens in Zeiten von Digital Media, dass die Leute in der Früh immer noch schauen, wer war jetzt beim Volksfestempfang? Wie ist die Rede von der Frau Ministerin oder dem Ministerpräsidenten angekommen? Und das ist unsere Zukunftschance. Natürlich haben wir auch Politik, Wirtschaft, Sport, aber auch viel Regionalsport. Aber wir viel totgesagten Zeitungen erfreuen uns dann doch in der Region einer großen Lebendigkeit. Und als wir damals dann, als die Abendzeitung insolvent war, vor 12 Jahren, haben wir da auch eben das Heimatkonzept gemacht, nämlich Stadtzeitung zu werden, und sind heute eine der erfolgreichsten Boulevardzeitungen in Deutschland, Nummer 2 hinter der DZ, weil wir das Konzept geändert haben. Man kann heute mit Mord und Totschlag und Sex niemand mehr hinterm Ofen vorholen. Aber wenn man über die Stadt berichtet, jetzt die spannende Oberbürgermeisterwahl, die Abwahl von Reiter, das lesen die Leute, das interessiert sie. Und das zeigt ja auch, dass es noch ein echtes Interesse für die Stadt gibt. Und das ist jetzt in der 5. Generation, die ich bin, der Job.
Aber das Thema Mensch und Region, also dieses Lokale, ist, glaube ich, das zentrale Thema. Die Verbindung zur Heimat, Sie haben das ja ganz, ganz gut beschrieben. Und trotzdem ändert sich ja im Moment sehr viel, oder? Auch bei den Verlagen gibt es gewisse Konzentrationen. Man hat so das Gefühl, die Einheiten werden größer. Und auch im Journalismus hat sich doch einiges jetzt verändert, oder?
Ja, also hat sich schon. Aber wir bemerken zurzeit auch eine große Müdigkeit bei vielen von den Social Media. Also gerade, wir war ein großes Interview jetzt mit Familie Hubendubel, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ich glaube, es war in der Süddeutschen sogar, die Rückkehr zum Buch bei den 20-Jährigen. Und ich kenne ja den Verleger in Traunstein, der hat insgesamt knapp 25.000 Zeitungen, macht alles selber, eigene Druckerei, eigene Politikredaktion. Das heißt, wer seinen Verlag verkauft, was es ja gegeben hat, der will halt in Goldgräberzeiten noch ein bisschen Kasse machen. Es geht sehr wohl, dass man als Zeitung auch in diesen Zeiten selbstständig bleibt. Wir haben insgesamt eine Auflage von 125.000, 2 Druckereien. Es geht, du musst klug wirtschaften. Es fällt ja nichts mehr wie früher in den Schoß, weil die Mitspieler viel mehr geworden sind. Aber man kann sich sehr wohl behaupten, es sei denn, man schenkt ab. Das gibt's. Oder man hat Angst, wie jetzt Familie Aschenbach, die sagen, es gibt keine Zukunft. Ich glaube an Zukunft für gedrucktes Wort oder auch für Heimatzeitungen. Machen ja alles über Social Media, machen E-Paper. Und wir haben Chancen. Die Bewegung, die Sie anzitiert haben, die gibt's. Aber da muss man nicht mitmachen. Man hat die Freiheit, dem zu widersprechen.
Was ist denn das Zentrale, wenn Sie sagen als Verleger, was sind für Sie die Werte, die dahinter stecken? Sie vermitteln ja auch etwas. Also ich glaube, die Aufgaben im Journalismus sind ja heute größer denn je in der Zeit von Fake News, in der Zeit, wo wir den Blick nach Amerika und in andere Bereiche rübergeben. Was sind so die zentralen Botschaften, die ein Verleger sagt, dafür stehe ich, das ist mein Fundament?
Wir kennen jeden, der für uns schreibt, da kann es kein Fake News geben. Und wir kennen auch jeden, über den wir schreiben. Wir kennen jeden, mit dem wir sprechen. Und wir sprechen mit bestimmten Leuten nicht. Sie werden bei uns kein Interview mit einem AfD-Abgeordneten finden. Wir müssen über die berichten, das ist wichtig in der Demokratie. Aber wir sprechen nicht mit denen. Und wir entlarven die auch, wo die sind. Also zum Beispiel jetzt bei der Stadtratswahl haben wir nachweisen können, dass einer von denen bei der Identitären Bewegung dabei ist. Solche Dinge veröffentlichen wir. Und wir haben einen klaren demokratischen Kurs. Wir kommen ja aus der Pressefreiheit. 1849 sind wir gegründet, dass in Bayern die Pressefreiheit ausging. Und letztlich haben wir ein christlich-humanistisches Menschen- und Weltbild. Und das mögen die Leute. Es hat eine gewisse Gelassenheit. Oder junge Leute können auch sagen, ist vielleicht auch mal langweilig. Aber jeder Meditationsschüler weiß, hinter der Langeweile beginnt die Welt und nicht vor der Langeweile.
Bayern-Fakten. Wie steht es um die Medienlandschaft in Bayern? Fest steht, gedruckte Auflagen gehen Jahr für Jahr zurück. Im Schnitt um 6-8%. Gleichzeitig wachsen E-Paper und Online-Abos. Bei vielen Titeln machen sie mittlerweile 20-30% der Gesamtauflage aus und die Vertriebserlöse aus Print und Digital bringen rund 3/4 der Einnahmen. Dazu kommen Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der online weniger zeitungsähnlich auftreten soll, um private Verlage nicht an die Wand zu drücken. Bayerns Medienhäuser stehen mitten im Spannungsfeld zwischen Zeitung, Bildschirm und Politik. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen.
Jetzt haben Sie auch eine eigene Akademie gegründet. Mhm. Das ist ja auch ein spannendes Projekt, Medienkompetenz, Nachwuchs möglicherweise auch zu erzielen. Was sind die zentralen Themen dieser Medienakademie?
Also erstmal ist es so, dass wir eine Stiftung gegründet haben, wo mein Vater de facto fast das ganze Geld, was er ein Leben lang verdient hat, eingelegt hat. Mhm. Aus diesem Geld heraus finanzieren wir jetzt eine Akademie, indem wir die Geschichte der Demokratie und der Pressefreiheit in 8 Stationen zeigen. Wir zeigen dort in einem Raum den Absturz im Dritten Reich. Mhm. Wir zeigen, wie Goebbels ruft, wollt ihr den totalen Krieg als Gegenteil von Information, als einen Sprechakt, den wir heute nicht mehr wollen. Und die Menschen, die wir haben diese Präsentation so gemacht, dass die nicht länger dauert wie 40 Minuten, weil die Klassen von Schulen das nicht länger aushalten. Wir machen vorher Diskussion, danach Diskussion. Und dann merken die erst, welches Glück und welches Geschenk es ist, in einer Demokratie zu leben und dass so eine Demokratie wie in Weimar kippen kann. Mhm. Durch Wirtschaftsprobleme, durch Verführer, durch Manipulatoren. Und wenn man dann diesen Kriegsraum anschaut, wo man dann wirklich auch den Bombenhagel hört, und dann bezieht man das auf die Zeit von heute, auf die Katastrophen, die es heute gibt. Dann sieht man, wie aktuell diese Geschichte ist und dass man die besser versteht und aus ihr lernt. Und diese Akademie gibt es seit Oktober, halbes Jahr, gutes halbes Jahr. Sie ist jeden Tag belegt von Gruppen, von Banken, von Schülern, von Lions und Rotary Clubs. Und wir stellen das Personal, wir haben da Leute, die da durchführen. Und wir müssen jetzt noch stärker auf die Klassen zugehen. Da ist immer die Busfahrt das Problem. Busse sind teuer. Wir werden das jetzt mitfinanzieren, damit wir noch mehr Klassen bekommen, um eben jungen Menschen zu zeigen, es ist wertvoll, dass du in der Demokratie lebst. Geh nicht auf die rechte, schiefe Bahn.
Dieses Demokratiethema ist ja eins, das zurzeit viele bewegt, uns auch in der Politik. Die Frage Handlungsfähigkeit des Staates, haben die Menschen noch Vertrauen in den Staat, damit auch in die Demokratie? Sie haben vorher so ein bisschen das Thema Weimar auch gestriffen, weil das ja auch in der Akademie eine Rolle spielt. Haben Sie das Gefühl, dass wir einen Hauch von Weimar jetzt im Moment auch erleben oder sind wir da Gott sei Dank weit weg? Sind wir Demokraten noch willig zu kämpfen für unsere Themen oder wie würden Sie das einordnen im Moment?
Also Sie wissen ja selber, dass man historische Situationen eben nicht vergleichen kann. Aber was zum Beispiel auffallend ist zurzeit bei den großen Parteien, Unionsfraktion, SPD, die sprechen nicht über die Dinge, sondern die sprechen, wem man jetzt wie erlaubt, auf die, die sie vermeintlich wählen, zuzugehen. Jetzt darf die SPD den Aufschlag machen. Was ist denn das? So könnte ich nie einen Verlag führen. Sondern wir setzen uns in der Geschäftsführung, wir sind zu 8 zusammen und reden nur on the matter über die Dinge. Und ihr redet ja nur noch über euch selber. Da werde ich angesprochen auf der Straße von Schullehrern, die sagen, was ist denn da los? Ja, ich sage jetzt nicht die Wörter, die über die Politik sagen, weil die passen nicht in der Sendung. Aber es sind Gymnasiallehrer, die entsetzt sind über die Entwicklung.
Ja. Na, wir merken ja diesen Vertrauensverlust alle. Ja. Der ist ja tiefgreifend.
Ja.
Der wird ja dann auch sichtbar in Ergebnissen. Das ist ja das, was uns hier auch beschäftigt. In der Frage, wie kann man Vertrauen zurückgewinnen durch Politik, die auch zeigt, dass sie handlungsfähig ist, die umsetzt, die den Menschen auch das Gefühl gibt, wir lösen ihre Probleme und wir schaffen nicht nur neue. Oder wir sagen nicht nur, was schwierig ist, sondern wir werden ja irgendwann daran gemessen, was wir tun, obwohl es schwierig war. Aber ich will noch mal kurz so einen Sidekick machen zu dem Thema Social Media, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich da auch viel verändert hat durch dieses endlose Scrollen, durch diese Dinge. Wie stehen Sie denn zu dem Bereich, wo viele jetzt auch sagen, Sie fordern ein Verbot zum Beispiel mit einer gewissen Altersfestlegung? Wie schätzen Sie das ein?
Na, also Verbote haben wir in der Kirche schon gesehen, sind immer Rückschläge. Mhm. Insofern, ich bin eher für ein Verbot, aber besser wäre es natürlich, wir können eine Welt schaffen, wo jemand freiwillig das Handy weglegt, weil er sagt, da ist was Schöneres, was Besseres. Und die digitalen Plattformen sind die Agitationsformen der Propagandisten von der AfD bis hin zu Moskau. Und letztlich ab einem bestimmten, also mir tut es sehr weh zu sehen, wie mein Sohn und seine Klassenkameraden handysüchtig sind. Die können keine 10 Minuten ohne Handy sein, das ist hart. Und das zu sehen, das tut weh. Und da sind wir jetzt zu spät dran, um das zu ändern. Das war einfach früher so. Wir sperren jetzt bei ihm tatsächlich, dass er digital kommunizieren kann mit Leuten, mit 15, weil er so eine Handy, das muss man jetzt leider sagen, wie andere auch, so eine Handynähe hat. Und das ist nicht gut, was da ist. Ja. Und
wie gehen Sie selber mit dem Handy um? Schaffen Sie es?
Also ich bin an Social Media nicht so interessiert. Okay. Aber wenn ich ein Hotel suche, wenn ich einen Wetterbericht anschaue, oder zum Beispiel war jetzt in Mallorca, dann höre ich halt am Handy, obwohl wir auf Mallorca sind, Bayern 1, die Sportreportage, weil ich wissen will, wie sich der Abstiegskampf mit Heidenheim und Bayern entwickelt. Mhm. Das interessiert mich. Ich nutze es aber sehr gezielt. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn jemand eine nette E-Mail schreibt oder bei WhatsApp. Aber ich habe so viele andere Interessen. Und ich habe so eine Freude, wenn ich 2 Stunden mit dem Rennrad durch die Gegend fahre, da brauche ich ein Handy.
Ja. Aber was Sie jetzt gerade sagen, dass Sie mit Ihrem Sohn das Thema besprechen oder auch mal reglementieren, glauben Sie, dass Eltern in diesen Zeiten eine größere Verantwortung eigentlich noch hätten, gerade bei diesem Thema, oder dass sie auch vielleicht dieser Verantwortung gar nicht mehr gerecht werden, weil sie überfordert sind, viele? Also mir hat auch nicht ein Vater gesagt, bitte mach doch so ein Social-Media-Verbot, weil sonst bin ich immer der Böse und muss das durchsetzen daheim, und wenn ich ein Verbot habe, dann ist es viel einfacher.
Ja, das ist ein gutes Argument. Also die sind alle im Kopf so schnell, die Kinder und die Jungs. Der ist mit 15 im Kopf so weit, auch mit der Sprache. Mhm. Da hat sie wahnsinnig in der Geschwindigkeit. Da verändert sich auch die Hirnstrukturen. Das hat ja auch was Gutes. Es ist wahnsinnig Spaß, mit ihm, mit seinem Kopf zusammen zu sein. Und ich liebe meinen Sohn. Mhm. Aber diese Welt ist für die junge Generation nicht einfach. Aber war es früher einfacher? Ich weiß nicht, dass man zu Hause im Dorf gesessen hat, nicht gewusst, was man tun soll. Am Schluss gab es Drogen. Bei mir nicht, aber bei anderen. Mhm. Welt war immer gefährlich. Als Eltern hat man Verantwortung, man bemüht sie. Aber es ist nicht einfach zurzeit. Das muss ich sagen. Es ist nicht einfach. Ja. Vielleicht kann ich mal anknüpfen auf das, was Sie vorher gesagt haben. Politik muss Probleme lösen. Jetzt gab es ja gerade letzte Woche wieder einen großen Rückschritt aus eurer Partei, wenn ich sagen darf. Es gibt nur eine Lösung, und das ist, wenn wir, denen es finanziell sehr gut geht, mehr abgeben. Es wird immer alles auf dem Rücken der Mitte der Gesellschaft, auch wenn man die scheinbar entlastet. Aber mein Vorschlag ist einfach der, den muss ich jetzt sagen, dass wir, die denen sehr, sehr gut gehen, sehr viel stärker finanziell uns committen für die Allgemeinheit. Kann nicht sein, dass wir aus Gewinnen, die wir privat machen, mit Aktien nur eine Abgeltungssteuer haben, keine Einkommensteuer. Es kann nicht sein, dass ich damit locker privat versichern kann, nicht auch in eine allgemeine Versicherung mit einbezahle. Und solange diese Zweiteilung bleibt, werden wir Probleme nicht lösen. Da kann man nur so viel vom Bundestag stehen und sagen, wir werden die Probleme lösen. Wer hat mir erst gesagt, die Probleme sind lösbar, sind aber nur lösbar, wenn alle mitmachen. Und nachdem diese reichsten 10%, wo ich dazugehöre, wo einige nicht mitmachen wollen, da muss man Verbote machen, dass die immer mehr Geld ansammeln. Und da kommt halt gerade von der CSU das Gegenteil, keine veränderte Erbschaftssteuer, auch auf private Vermögen, die hoch sind. Ich bin gegen Substanzbesteuerung von Betrieben, aber wenn man privat sehr viel hat, kann man doch mehr teilen, und dann ist ja zu wenig Geld in den Systemen, Gesundheit, Pflege, Rente, es ist zu wenig Geld da. Und wer hat das Geld? Wir haben's. Und wenn wir nicht teilen und wenn ihr uns nicht auffordert, per Gesetz besser zu teilen, werden wir keinen gesellschaftlichen Frieden bekommen.
Naja, das Thema Reichensteuer hat ja jetzt der Ministerpräsident auch angesprochen.
Ja, sehr spät.
Es geht ja um eine Frage, nicht nur eine Reichensteuer, sondern es geht um eine Gerechtigkeitsfrage. Ich glaube, dass die Menschen bereit sind, viel zu machen, wenn sie das Gefühl haben, dass es gerecht ist. Das ist jetzt auch bei der Gesundheitsreform an einem Punkt zumindest nicht gerecht, wenn der Staat sich rauszieht aus der Frage, dass er die Beiträge der Bürgergeldempfänger nicht erstattet, weil das ja kein Thema der Beiträge, sondern ein Thema des Steuerzahlers. Ja. Und da 250 Millionen jetzt reinzulegen, auf der anderen Seite den Zuschuss um 2 Milliarden zu kürzen, ist eine andere Frage. Ich glaube, bei diesen Sozialsystemen muss man jetzt auch mal wirklich draufschauen, weil der Sozialstaat ist schon ein zentrales Thema.
Ja.
Aber schauen Sie mal, im Gesundheitsbereich, glaube ich, ist viel Geld im System.
Ja.
Die Frage ist, wie es immer verteilt wird. Und alleine dadurch, dass mehr einzahlt, lösen Sie ja zum Beispiel auch das demografische Problem nicht aus, sondern Sie verlagern die Themen, sondern Sie müssen schon auch am System auch, glaube ich, arbeiten.
Ist so. Ich möchte noch ein Thema aufgreifen, was die Menschen zurzeit von der Politik wegführt. Und es ist, dass wir versuchen, uns, also intellektuelle Freunde von mir, dass im Moment versucht wird, den Autostandort durch einen Rüstungsstandort zu ersetzen. Dass hier jetzt künstlichen überstarker Markt aufgebaut wird, wo weltweit Waffen exportiert werden, mit hohem Gewinn streben. Und es wird ja deshalb gemacht, damit die Arbeitsplätze in der Industrie bleiben. Und das kommt jetzt auch bei einer bürgerlichen Mittelschicht, wo der Zucker sehr schlecht an. Mhm. Dass man sagt, pass auf, es wird nicht gesprochen, was machen wir, in welchem Umfang machen wir es, welche Qualität haben wir, wie exportieren wir. Das heißt, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik gehen in eine Richtung, die wegführt von der Demokratie. Weil wenn man jetzt so rücksichtslos aufrüstet, jenseits der Wehrfähigkeit, Peter Sloterdijk, der Philosoph, hat gesagt, ich weiß nicht, gegen wen wir aufrüsten, Russland kann noch nicht mal die Ukraine besiegen. Und wir schaffen hier ein Rüstungsszenario, nicht mehr wie bei Helmut Kohl, der immer gesagt hat, wir wollen aber abrüsten, wir wollen entspannen. Ich habe Helmut Kohl gut gekannt, viel mit ihm gesprochen, zusammen mit dem Religionsphilosophen. Das ist eine neue Welt, eine neue Negativqualität in der Union. Und das führt natürlich Menschen dann auch zu anderen Parteien, wenn ich das so sagen darf.
Ja, natürlich dürfen Sie das so sagen. Ich sehe es tatsächlich anders, weil ich glaube, dass das nicht ein Thema ist, das wir forcieren, sondern das uns ja von außen ein Stück weit jetzt erreicht, in einer Zeit, wo wir einfach auch es vernachlässigt haben und die Verteidigungsfähigkeit eines Landes, das irgendwann mal überlegt hat, ob sie 5000 Helme in die Ukraine liefern können.
Das hätte man nicht tun sollen, man hätte gar nichts liefern sollen.
Oder ob sie, lassen Sie mich den Gedanken noch kurz ausführen, oder ob sie in der Lage ist, das eigene Land zu verteidigen gegen Aggressoren, die heute zunehmend wieder unterwegs sind. Ich finde das schon wichtig.
Das ist wichtig.
Ich nehme auch in der Bevölkerung übrigens wahr, dass auch viele junge Menschen durchaus bereit sind, da wieder zu sagen, ja, wir würden einen Beitrag leisten. Ich glaube, es geht auch nicht darum, eine Industrie gegen die andere auszuspielen. Ich habe das immer falsch gehalten, dass wir das Thema Automobilindustrie so behandelt haben, wie wir es behandelt haben. Ich bin da eher bei Zipse, der für BMW, glaube ich, den richtigen Kurs fährt, technologieoffen zu bleiben und der Markt regelt und die Politik muss Rahmenbedingungen setzen. Und dass wir jetzt die Verteidigungsfähigkeit intensivieren müssen, das ist, glaube ich, auf der anderen Seite schon der richtige Weg.
Das ist sicher richtig, dass man da was tut.
Wir haben ja auch große andere Themen neben dem, was Sie beschrieben haben. Ich gehe nochmal zu dem Sozialstaat. Sie selber pflegen, glaube ich, Ihre Eltern und kennen
Hilfe.
Zum Beispiel helfen da und kennen zum Beispiel diese Themen, die halte ich auch für ganz zentrale Fragen. Die Krankenhäuser haben wir gesehen, Pflege wird ein großes Thema, die Rente wird ein zentrales Thema, weil das ja alles Dinge sind, die die Menschen unmittelbar berühren und ihnen auch für die Zukunft ganz wichtige Bereiche sind.
Ich gebe mal ein Beispiel. Ich verfolge jetzt sehr genau, was mein Vater hat, Pflegestufe 3, meine Mutter auch. Und 90% der Tätigkeit, die ein Pfleger macht, kann ich auch, obwohl ich Laie bin. Warum fahren da denn in Niederbayern 25.000 Leute quer durch Niederbayern zu BMW und sagen, dieser Industriestandort muss erhalten bleiben, anstatt zu sagen, wir brauchen eine Gesellschaft der Mitmenschlichkeit. Leute, geht in diese Berufe. Warum statt Rüstung nicht Gesundheitsforschung, Energieforschung? Wir haben ein Leitbild gesetzt, das sehr einfach ist, weil es männlichen Ritualen entspricht. Oh, wir kämpfen, wir halten dagegen. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass wir eigentlich eine Kultur der Mitmenschlichkeit bräuchten. Da bräuchte man, ich sag's nochmal, mehr Geld von uns Reichen. Da bräuchte man ein anderes Leitbild. Wir halten wieder zusammen in den Familien. Kann ja auch nicht sein im Prinzip, dass jemand, der Pflege braucht, ich kenne das vom Freund, wo Mutter und zwei Tanten im Pflegeheim sind, jede hat eine Zuzahlung von 3.500 Euro. Da ist dann das Haus weg. Was ist das für eine Welt? Was ist denn das für eine Welt?
Sind wir uns sehr einig. Ich glaube, wenn wir jetzt es nicht schaffen, bei der Pflegereform pflegenden Angehörigen, die ja dem Mittelpunkt des Systems sind, wirklich eine Botschaft zu geben, dass sie nicht alleine sind, dass sie Unterstützung kriegen und am Ende des Tages 50% derer, die dann in stationären Einrichtungen sind, in die Hilfe zur Pflege fallen, also die klassische Sozialhilfe, dann ist es die falsche Botschaft. Deswegen muss man auch aufpassen, bei aller Wichtigkeit, dass Sozialbeiträge nicht ins Unermessliche steigen, das glaube ich ist schon auch wichtig.
Ja, natürlich.
Muss man aufpassen, dass man jetzt nicht in dem Bereich eine Zäsur schafft, die genau in die falsche Richtung geht, indem sie eben Menschen vom Staat wegstößt, indem der Staat kälter wird, statt dass er ein fürsorgender Staat ist.
Das ist richtig. Aber man kann es ja auch bei der Rente mal durchexerzieren. Da hat der Karl Lauterbach, den ich ja schätze, weil er klug ist, er ist ein bisschen autistisch, aber er ist ein kluger Kopf. Er hat was sehr Gutes, ihr habt ja da lange diskutiert und wurde ja alt gegen jung, weil der Winkel sich da produzieren musste. Das macht man ja nicht vor laufender Kamera, war ja ein totaler Stilbruch und unsympathisch letztlich, dass man so in der Partei miteinander umgeht. Aber Karl Lauterbach hat einen wichtigen Hinweis gegeben. Es geht nicht alt gegen jung, sondern innerhalb der Rentenversorgung zu schauen, wer braucht was. Auch dort gibt es die Kluft zwischen Reich und Arm. Leute, die sehr viel Geld haben, kriegen zusätzlich noch eine relativ große Rente, weil sie erfolgreich waren. Und Rente ist ja kein Sozialanspruch, sondern wird gemessen an der Leistungsbilanz eines Lebens, auch klar. Und trotzdem hat Lauterbach recht, wenn er sagt, wir müssen innerhalb dessen, was da ist, Differenzen mildern. Und wenn man das tut, dann braucht man da gar nicht so viel mehr Geld. Weil es gibt ja Rentner, die fahren da auf der AIDA durch die Welt und haben die hohe staatliche Rente und andere haben 800 Euro und können kaum überleben. Und da muss man hinschauen und nicht alt gegen jung ausspielen. Ja, da war die ganze Narrativ und die Perspektive wieder falsch.
Das sehe ich auch so. Ja. Ich würde übrigens überhaupt nicht wollen, dass man Leute gegeneinander ausspielt. Ja. Das halte ich für falsch. Ich glaube auch, dass wenn einer ein erfolgreiches Leben hat und sich Dinge erarbeitet hat und das auch versteuert hat und einen Familienbetrieb führt, ein Unternehmen und das an die nächste Generation weitergeben will, dass das nach wie vor möglich sein muss.
Ja.
Und dass wir nicht sagen, diesen Klassenkampfstil, den halte ich ehrlicherweise für falsch. Ich glaube schon, dass das Thema Reichensteuer eine Bedeutung hat und dass auch Menschen, auch das tun sie ja heute schon, in Stiftungen sich einbringen, dass sie auch Gutes tun, dass sie soziales Engagement mitbringen, aber dieses Ausspielen gegeneinander.
Ja.
Lassen Sie uns mal zwei Themen kurz streifen. Einmal haben wir auch schon mal darüber diskutiert, das C.
Ja.
Sie sind ja da jemand, der auch diese Dinge sehr stark auch immer wieder mal zuspitzt, auch in Ihren Leitartikeln, in Ihren Kommentaren. Für mich ist es auch ein Thema, wie gehen wir mit dem C um? Ich sehe mich ja ein bisschen auch in der Frage, die Alois Glück sehr beschäftigt hat, was ist unser Fundament? Haben wir da viel verloren? Wo finden wir uns da wieder? Was haben wir für eine Verantwortung? Das ist das christliche Wertefundament. Da sind Sie ja auch, glaube ich, sehr kritisch inzwischen, was da in der Politik abgeht, oder?
Naja, wenn Sie, ich habe Ihnen ja im Vorfeld des Gesprächs, weil Sie es angeschaut haben, ein paar Textpassagen aus Hoffe vom Papst zugeschickt, der wunderbar schreibt auch. Und er hat eben diese ganze Aufrüstungsspirale, in die wir reingehen, hat er ja noch miterlebt, ganz kritisch gesehen, gesagt, jede Waffe, die produziert wird nach Tschechow, wird irgendwo verschossen. Wir müssen abrüsten und nicht aufrüsten. Und dieser Impuls, der kommt ja in der Union nicht vor. Den sehe ich bei der Linken, bei Jan van Aken, bei anderen Leuten, Gregor Gysi, den ich schätze. Da sehe ich einen Impuls, dass man merkt, hoppla, wenn wir das produzieren, wird es eingesetzt. Das fehlt. Und ich finde auch, dass das Soziale, christlich-Soziale nicht mehr da ist. Also mein Politik ist, ja, aber kennen Sie den Fridolin Rüb noch, den Politikredakteur von mir, den ich hatte? Kennen Sie den noch? Der war extrem konservativ. Jetzt muss ich was sagen, was nicht in der Fernsehsendung passt. Aber der hatte zwei Sätze, die haben gesagt, wissen Sie, Dr. Balle, Sie sind zu idealistisch, gerade bei Politikern. Vermute nie eine bessere Motivation, wenn es noch eine schlechtere gibt. Und dann hat er noch was gesagt, was so ordinär war, dass ich es nicht sagen kann. Aber auf jeden Fall in der Politik herrscht halt auch so eine Eigendynamik von Macht und die führt weg vom Christlichen. Es gibt, ich schätze Sie sehr, wenn ich sagen darf, mag Sie, aber Sie gehört zu den wenigen in der Union, ich meine, ich schätze unseren Oberbürgermeister Zellmeier, aber viele sind so machtgetrieben, auch in anderen Parteien. Und man muss halt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, Macht ist nicht das letzte Wort in meinem Politikerleben, dann landet man automatisch beim Christsein.
Die Frage ist halt, für was setzen Sie Macht ein? Macht per se ist ja nichts, was einen Sinn macht, sondern es macht dann einen Sinn und kann in zwei Richtungen ausschlagen, in Positives oder Negatives. Mhm. Ich glaube, dass wenn Sie heute Veränderungen wollen, ich habe das zum Beispiel bei Barbara Stamm immer erlebt und auch bewundert und ich erlebe es jetzt auch, dass ich manchmal versuche, ähnlich zu agieren, weil wir das System so komplex haben, zum Beispiel im sozialen Bereich, Selbstverwaltungssystem, dass Sie irgendwann nochmal am Tisch hauen müssen zwischendurch, um Dinge noch durchzusetzen. Und um Dinge durchzusetzen, auch im positiven Sinne, brauchen Sie auch Macht im positiven Sinne.
Ja, das ist richtig.
Weil Sie sonst ohnmächtig sind.
Ja.
Und wenn Sie ohnmächtig sind, dann erreichen Sie auch nichts mehr für andere. Also ich bin seit Jahren im Kinderhospizbereich tätig oder bin seit 25 Jahren Schirmherr einer Tafel, weil mich das wirklich bewegt. Weil ich glaube, das ist die Frage der Verantwortung, die wir am Ende des Tages für uns selber auch stellen müssen. Was haben wir in diesen Zeiten Positives geleistet?
Ja.
Und ich finde, wir müssen wieder mehr diese Wurzeln sichtbar machen, was unser Fundament ist. Nicht nur Verteidigung, auch Schutz des Lebens, diese grundsätzlichen Dinge. Die dringen nicht mehr durch, die komme ich aber ehrlicherweise auch in den Medien nicht mehr durch, wenn ich über Grundsätzliches diskutieren will. Hört mir ein Journalist schon gleich gar nicht mehr zu, weil es nicht mehr interessiert.
Nicht alle, aber manche.
Nicht alle, aber manche.
Ja.
Und das ist etwas, was mich wirklich bewegt. Wie kannst du überhaupt in der Kommunikation Menschen erreichen mit solchen Themen?
Cicely Saunders, die Hospizbewegung gegründet hat, und Dorothy Day, die selig gesprochen wurde in Amerika für Homeless People, waren unglaublich autoritär. Die haben auf den Tisch gehaut, da ist ein Politiker nichts dagegen. Es muss auch so sein. Papst Franziskus war unglaublich autoritär in der Art und Weise, so wird es gemacht. Und selbst ich bin in meinem Verlag, obwohl ich mit allen spreche, am Schluss der sagt, diese Richtung gehen wir und jetzt ist entschieden.
Ich würde gerne nochmal zum Schluss, auch weil wir das vorher am Anfang ein bisschen ausgeblendet hatten, das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk nochmal beleuchten, weil wir jetzt gerade über ein Rundfunkgesetz diskutieren, über die Frage, welche Bedeutung hat Information, welche Bedeutung hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ihr habt ja als Verleger damals auch das Thema presseähnliche Veröffentlichungen, also wie könnt ihr euch behaupten gegenüber einem gebührenfinanzierten Instrument, welchen Stellenwert hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Da würde mich nochmal Ihre Einschätzung und Ihre Meinung interessieren. Brauchen wir den heute so, wie er ist? Bildet er den Pluralismus ab, den wir auch brauchen? Oder wo sehen Sie auch im Verhältnis zu den Verlagen diese Strukturen?
Also erstmal sind die uns seelenverwandt, weil die kommen auf einem Wertefundament. Wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich schaue ausschließlich bayerisches Fernsehen, ARD, ZDF oder Arte, Dreisat. Ich schaue keine Privatsender, muss ich offen sagen. Da ist aber auch vieles nicht so gut in letzter Zeit, wenn man zum Beispiel von Maybrit Illner oder Markus Lanz die Einseitigkeit der Besetzungscouches sieht und die mangelnde Kompetenz der Moderatoren, die hoch bezahlt sind. Das ist widerwärtig. Ja. Ist auch klar, wir haben keine Nachrichtensendung, die so gut ist wie die ZIP2 in Österreich, weil jeder Redakteur, der moderiert, gerade im ZDF heute schon, sofort seine Person in die Mitte des Raumes trägt. Wenn ich bei der ZIP2 in Österreich sehe, da ist noch eine objektivierende Ebene. Aber bei uns, wenn die, wie heißt es jetzt auf dem ZDF, jetzt weiß ich den Namen nicht, die trägt ja immer sofort, zwei sind's. Die tragen sofort immer ihre Position in jeden Satz, mit Mimik, mit Sätzen, mit Bewertungen. Ist nicht gut. Hm. Und aber zum Beispiel, wenn ich so ein sowas anschaue wie Lebenslinien, beispielsweise im Fernsehen, das würde es im Privatfernsehen bei Netflix niemals geben. Hm. Aus Schwaben und Altbayern. Ich bin ja ein großer Fan des bayerischen Fernsehens und verstehe mich auch mit der Katja Wildermuth sehr gut, weil ich sage, wir müssen irgendwo auskämpfen, wie wir gemeinsam überleben, aber wir müssen das miteinander tun und nicht so sehr gegeneinander. Und wir wissen ja gar nicht, ob die Schlachten, die wir heute so gegeneinander kämpfen, ob das die entscheidenden sind. Also ich glaube, bayerisches Fernsehen, bin ein großer Fan, gebe ich offen zu. Die Talkshow-Unkultur bei den Öffentlich-Rechtlichen, warum hat das nicht verbessert? Aber mein Vater war ZDF-Fernsehrat, ich weiß, wie da schon wieder politisch die Schwarzen, die Roten kämpfen. Das ist ja genauso unbeweglich wie manches in der Politik. Aber wie gesagt, ich verstehe mich gut mit der Frau Wildermuth und wir können gut miteinander sprechen und haben doch eine Werteperspektive gemeinsam, die entscheidend ist bei den Auseinandersetzungen, finde ich. Hm. Ja. Prinzipiell ist gut gegen Netflix. Das sind ja die immer gleichen Stories, die da als Cliffhanger produziert werden, die psychisch abhängen mit TikTok. Bin ja froh, dass es öffentlich richtiges Fernsehen gibt, wenn ich sagen darf. Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe gerade so eine Veranstaltungsreihe initiiert mit der Hans-Seidel-Stiftung, mit Persönlichkeiten, mit jungen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Wie sehen wir Bayern 2040? Wo ich mal so über den Tellerrand rausschauen will, da ist der Erzabt Jeremia Schröder dabei, Prinz Ludwig von Bayern. Sie würde ich auch gerne mal einladen, das habe ich ja schon gesagt. Wie sehen Sie Bayern 2040? Wenn Sie mal sagen, wo soll Bayern, was macht Bayern aus in den nächsten Jahren?
Also erstmal hoffe ich, dass wir in 20 Jahren immer noch den Frieden durchhalten konnten. Und dazu gehört eine Veränderung in unserer Sprache, eine Veränderung in unserem Bewusstsein. Dazu gehört auch, dass Kirchen lebendiger werden, damit dieses Erbe bewahrt wird. Also ich glaube, es kann nur gelingen, alles zu manipulieren, wenn es gelingt, dem Menschen seine echten Bedürfnisse zu verdecken. Daraufhin hat mein Freund, der Religionsphilosoph Professor Dr. Dr. Eugbieser, immer hingewiesen. Wenn wir den Menschen in seinem Herzen das Herz nicht verstellen, dann wird dieser Mensch auch versuchen, ein guter Mensch zu sein in Bayern, gerade wo es hier gut ist, schön ist. Es ist ein wunderbares Land hier zu leben. Es ist das schönste Bundesland aus meiner Sicht. Und wir können nach Österreich fahren. Wir haben eigentlich ein wunderbares Leben. Aber wenn es gelingt, wenn es nicht gelingt, also wenn TikTok weitergeht, wenn wir den Menschen bis ins Hirn hinein zerstören, dann weiß ich nicht, wo es hingeht. Wir müssen helfen, dass der Mensch sich in seiner Mitte, in seinem Herzen, in seinem Bewusstsein, in seinem Unbewussten weiter als der entdeckt, wie er von Gott gemeint ist. Und dann werden wir auch in 20 Jahren ein schönes Bayern haben. Und das ist die große Aufgabe. Ich habe meinen Studenten gehabt, der über soziale Medien diskutiert und dann sagt er zu mir, Dr. Ball, es hat mir heute sehr gut getan, dass wir über das gesprochen haben, nämlich beim Psychotherapeuten. Und dann sage ich, warum? Ja, meine Eltern haben mich als Kind viel allein gelassen, ich war immer am Handy. Ich kann schon noch was fühlen, aber ich weiß nicht mehr, was es ist, was ich fühle. Das lerne ich jetzt beim Therapeuten. hat er ganz offen gesagt, netter Kerl, netter Student, guter Student, der beim Therapeuten das Fühlen neu lernt. Da sieht man, wo die Gefahren sind. Und Gespräche, wie wir es jetzt gehabt haben, wenn sich jemand anschaut, die eine gewisse Tiefe haben, führen eben in die gegenteilige Richtung. Und deswegen bin ich heute gern zu Ihnen gekommen.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja. Ich finde, das war jetzt ein schöner Schluss.
Ja.
Mit dem Herzen sieht man besser.
Ja.
Vielleicht ist das auch eine gute Botschaft,
ja,
die Menschen wieder da zu erreichen, wo nicht nur der Verstand zählt,
ja,
sondern auch das Gefühl.
Ja.
Und die Herzensbildung, die, glaube ich, können wir alle brauchen in diesen Zeiten. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen für das gute Gespräch.